So, jetzt kommen wir zu Ägypten. In Ägypten haben wir ähnlich wie in Tunesien ja erlebt, dass die jeweiligen Machthaber verzichtet haben, die Armee einzusetzen gegen die Demonstranten. Das war klug, von daher hat es in Ägypten damals auch zum Glück kein allzu großes Blutvergießen gegeben, kein Bürgerkrieg. Aber sie hatten natürlich das Problem, wie geht es weiter nach dem Sturz von Mubarak? Die eigentlichen Machthaber, der Militärmacht, blieb ja wesentlich in der Position, dann fanden Wahlen statt. Und bei diesen Wahlen zu einem Parlament haben wir alle eine große Überraschung erlebt, dass nämlich die Muslimbrüderschaft 47% bekam, damit die stärkste Partei und eine kleinere salafistische Partei nochmal 26%, also zusammen eine zwei Drittel mehr. Was ist da passiert? Ich glaube, das ist ein großes Wahrnehmungsproblem, was wir hier alle haben, mich eingeschlossen. Wir haben über Wochen die schönen Bilder gesehen vom zentralen Tahrirplatz in Kairo, wo Hunderttausende von Menschen demonstrierten. Und dann ging der Kameramann des ZDF oder der ARD zu einem klugen, jungen Mann oder Frau, die dann in guten fünf englischen Sätzen mal eben erklären konnten, um was es ihnen hier geht. Und wir alle haben geglaubt, das sei repräsentativ für die gesamte ägyptische Bevölkerung. Das war falsch. Schon wenn man aus dem Zentrum Kairos hinausgehen würde, in die großen Slum-Vorstädte, also wenn man da gewesen ist, wenn man zu den Pyramiden will, fährt man da ja durch mit dem Auto. Und zumal, wenn man raus zur Landbevölkerung geht, hätte man feststellen können, die denken sehr anders, sehr viel konservativer, politisch konservativer, aber auch kulturell, religiös konservativer. Und die haben dafür gesorgt bei der Wahl, dass eben die Muslimbrüder und die Salafisten die Mehrheit bekommen haben. In einigen ländlichen Wahlbezirken Ägyptens haben die Muslimbrüder 85% und mehr der Stimmen bekommen. Nun war ja die Krux, ich habe Veranstaltungen erlebt, nicht hier, aber anderswo, wo Leute aufgestanden sind, haben gesagt, ach Mensch, warum kriegen die Ägypter das nicht auf die Reihe endlich? Wir haben doch damals nach dem Zweiten Weltkrieg das auch geschafft, mit unserem parlamentarischen Rat und ein schönes Grundgesetz und dann den Bundestag gewählt. Und da muss man natürlich schon sagen, also die Bedingungen sind natürlich völlig andere. Wir waren ein besiegtes Land in einem Krieg, den wir nun selber angezettelt haben. Wir hatten die Siegermächte im Land als Besatzungsmächte. Und die Männer und auch ein paar Frauen, die damals in den Parlamentarischen Rat gesetzt wurden, die sind natürlich handverlesen worden von unseren Siegermächten, vor allem von den Amerikanern, die auch genau geguckt haben, was für ein Grundgesetz sie damals formulieren. Und selbst die ersten freien Wahlen, die wir hatten, 1949 zum Bundestag, die Älteren werden sich erinnern, Adenauer wurde gewählt, verliefen unter wachsamer Kontrolle unserer drei westlichen Siegermächte. Das hatten die Ägypter ja nicht. Die hatten nicht diesen Bruch oder diese Stunde Null, wenn man das so nennen will. Sondern die mussten in einer laufenden Entwicklung irgendwie überlegen, wie kommen wir jetzt zu einer neuen Verfassung. Das geht natürlich nur so, indem man ein Parlament wählt, es dann zur verfassungsgebenden Versammlung macht. Und da hatten wir dann halt diese Mehrheiten der Muslimbrüderschaft und der Salafisten. Und die haben dann in den folgenden Monaten eben sehr viel massiver noch als die Ennahda-Partei in Tunesien versucht, die Scharia zur Grundlage zu machen. Deswegen sind diese Verhandlungen auch lange blockiert gewesen. Dann hat es die Präsidentschaftswahl gegeben, bei der Herr Morsi gewählt worden ist. Ich war zunächst ziemlich angetan von Morsi, vor allem auch durch seine außenpolitischen Handlungen. Er hat erfolgreich vermittelt. Damals griff ja Israels Luftwaffe wieder den Gazastreifen an, da hat er sehr erfolgreich vermittelt. Er ist nach Teheran gefahren im Oktober 2012, gegen massiven Druck aus den USA, weil er gesagt hat, der Morsi, wir wollen die Beziehungen zu Iran wieder normalisieren, wir Ägypter, seit 1972 gab es ja keine Beziehungen mehr. Und außerdem brauchen wir Iran zur Lösung in Syrien. Das hat der Herr Morsi damals schon sehr richtig und klug gesagt. Und der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon ist auch nach Teheran gefahren, obwohl die Amerikaner es nicht wollten, weil der das genau sieht. So. Also das war alles relativ vernünftig, aber dann hat Morsi sehr diktatorisch mit Dekreten gegen Teile der Justiz im Land ist hervorgegangen. Begründung in der Justiz, da sind viele Richter, die noch von Mubarak ernannt waren, ja, logisch. Und die würden also die neue Regierung behindern. Das mag durchaus so gewesen sein. Es gibt viele Indizien dafür. Nur, die Art und Weise, Weise, wie er das gemacht hat, er hat es geschafft, der Mose die gesamte Justiz seines Landes gegen sich aufzubringen. Also nicht nur die alten Richter, die noch Mubarak selber waren, sondern auch junge Anwälte und Anwältinnen, die also bei den Demonstrationen gegen Mubarak mit dabei waren. Die Justiz hat wochenlang die gesamte Justiz des Landes ja gestreikt. So, und dann hat es eben auch, weil die wirtschaftliche Situation nicht besser wurde, was natürlich viele erhofft haben nach dem Sturz Mubarak, dass das jetzt sehr schnell besser wird, hat es dann im Sommer letzten Jahres diese Massendemonstrationen gegeben, wo dann irgendwann eben das Militär gesagt hat, jetzt setzen wir hier den Mursi ab. So. Zu den wirtschaftlichen Lagen will ich sagen, die Kritik, Mursi habe die Wirtschaft des Landes ruiniert, sage ich, das ist Quatsch. Weil in den 12 Monaten, wo er gerade mal dran war, hätte er die völlig marode wirtschaftliche Situation Ägyptens nicht schon spürbar verbessern können. Dass sie zum Teil schlechter wurde, dass Brot, Benzin, Heizöl und andere lebenswichtige Güter knapper und teurer wurden, ist nach allem, was wir heute wissen, zum Teil gezielt von den Militärs organisiert worden, die ja weite Teile dieser Wirtschaftszweige auch kontrollieren müssen. Wie auch immer, er ist gestürzt worden. Über diesen Sturz gibt es sehr kontroverse Beurteilungen. Viele sagen, es war ein illegaler Putsch eines gewählten Präsidenten. Viele Ägypter und Ägypterinnen, auch solche, die gegen Mubarak auf der Straße waren, sagen, wir sind froh, dass Mursi weg ist und wollen jetzt endlich auch einen starken Mann, wahrscheinlich den Herrn Sisi, den General, der Präsident werden will in wenigen Wochen, der endlich Ordnung ins Land bringt. Das ist die Stimmung. Ich enthalte mich jetzt einer Bewertung, gerne nachher auf Nachfrage. Ich habe nur gerade gestern Abend einen Vortrag im Internationalen Begegnungszentrum hier in Karlsruhe erlebt, wie kontrovers das ist. Da waren Ägypter im Saal und meine kritischen Bemerkungen auch zur Muslimbrüderschaft zu ihrer Haltung zu Frauen sind also auf massive Proteste gestoßen. Nur eines ist klar, da komme ich zu Syrien. Bei aller richtigen an den Muslimbrüdern, notwendigen Kritik. Zu meinen, man könne, indem man die Organisation jetzt verboten hat, ihre wichtigsten Führer in den Knast geworfen hat und das Vermögen der Organisation beschlagnahmt hat, sie als politischen Faktor ausschalten, ist natürlich eine gefährliche Illusion. Eine Organisation, die in ihren verbotenen Jahrzehnten sehr einflussreich war, obwohl sie verboten war, die bei den Wahlen über 47% gewonnen hat, das ist ein politischer Faktor. Und wenn diejenigen, die jetzt die Macht haben oder demnächst gewählt werden, das nicht begreifen und nicht wieder einen Dialog eröffnen mit den Muslimbrüdern und die einbinden in den politischen Prozess dieses Landes, befürchte ich, könnte es in Ägypten zu einem Bürgerkrieg sehr opferreichen.